Die Radio Wissen. Update.
Ich glaube, Sie haben Präsident Janukowitsch zu diesem Abkommen gezwungen. Aber ich habe kein Vertrauen mehr in ihn, nach dem, was er diesem Land angetan hat. Wer wird dafür sorgen, dass er dieses Abkommen auch würdigt? Das müssen wir schon machen. Der Westen wird uns dabei bestimmt nicht helfen. Wir hätten überhaupt nicht mit Janukowitsch verhandeln sollen. Er hat dieses Abkommen nur unterschrieben, um seine Immunität zu wahren. Er wird sich nun in den Prozess der Annäherung an die EU einbringen, während wir nur eines wollen, seinen sofortigen Rücktritt. Er hat der Ukraine quasi den Krieg erklärt.
Diese Demonstranten vom Unabhängigkeitsplatz in Kiew sind nicht zufrieden mit dem, was Regierung, Opposition und Vermittler heute erreicht haben. Denn mittlerweile sprechen die Behörden von 77 Toten und Hunderten Verletzten. Mehr dazu jetzt im Update mit Anne Zuber.
Update.
Aus Kiew kamen heute die Meldungen im Minutentakt und immer ging es hin und her. Gibt es jetzt einen Kompromiss zwischen Regierung und Opposition, ja oder nein? Fakt ist jetzt, in der Ukraine gibt es eine Einigung, zumindest vorläufig. Der Präsident und die Opposition haben ein vorläufiges Abkommen unterzeichnet, das die politische Krise beenden soll. Die Eckpunkte des Abkommens fasst Markus Sambale zusammen.
Das Papier sieht drei Punkte vor, zu denen sich Präsident Janukowitsch bereit erklärt hat. Zurückkehren zur Verfassung von 2004, die die Macht des Präsidenten einschränkt und das Parlament stärkt. Eine Übergangsregierung bilden, an der auch die Opposition beteiligt ist. Und schließlich vorgezogene Präsidentenwahlen. Hierfür wurde bislang kein Termin bekannt. Nach unbestätigten Berichten sollen die Wahlen für Dezember geplant sein.
Das ukrainische Parlament hat schon einen Punkt der Vereinbarung umgesetzt. Die Abgeordneten haben dafür gestimmt, zur Verfassung von 2004 zurückzukehren. Damit muss der Präsident Macht abgeben. Er kann den Premierminister und wichtige Kabinettsmitglieder nicht mehr ernennen. Und das Abkommen zieht noch weitere Entscheidungen nach sich. Das Parlament hat für die Absetzung des umstrittenen Innenministers Vitali Sachatschenko gestimmt. Die Opposition macht ihn für brutale Einsätze der Polizei gegen friedliche Demonstranten in Kiew verantwortlich. Außerdem stimmte das Parlament für die Weichen für eine Freilassung der inhaftierten Oppositionsführerin Julia Timoschenko. Die Oberste Rada hat in Kiew dafür gestimmt, die Vorwürfe gegen die Ex-Regierungschefin nicht mehr als Straftaten zu werten. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat das Abkommen vorsichtig optimistisch bewertet. Er sagte, es seien zwar nicht alle Probleme gelöst, aber es sei vielleicht die letzte Chance, einen Ausweg aus der Krise zu finden. Die ganze Nacht lang hatte der ukrainische Präsident und die Opposition miteinander verhandelt. Mit dabei waren Außenminister Steinmeier und sein Amtskollege aus Polen, Radoslaw Sikorski als Vermittler der EU und Wladimir Lukin aus Russland. Heute Morgen, da war es auf dem Maidan noch relativ ruhig, hieß es von den Vermittlern noch, die Gespräche seien sehr schwierig. Zwischendurch gab es dann die Meldung, mittags soll ein vorläufiges Abkommen unterzeichnet werden. Und dieser Termin wurde immer wieder nach hinten geschoben. Auf dem Maidan war es relativ ruhig währenddessen. Auf dem Unabhängigkeitsplatz soll allerdings am Vormittag wieder geschossen worden sein. Hier trauen viele dem Abkommen nicht. Viele halten die Zugeständnisse von Janukowitsch nicht für ausreichend. Die meisten fordern weiterhin seinen Rücktritt und eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Zum Thema Ukraine gibt es natürlich auch viele Reaktionen im Netz. Ali Utlu schreibt auf Twitter: Wir müssen den Menschen in der Ukraine helfen, da sein, ohne uns aber politisch einzumischen. Ein schmaler Grat. Auf süddeutsche.de kommentiert Walter Gerhards: Demokratie ist kein Wunschkonzert, wo man erst wählen geht und wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, sich hinstellt und den Rücktritt des gewählten Volksvertreters fordert. Auch in den anderen Demokratien bleibt dem Wähler nichts weiter, als sich auf die Wahlversprechen zu verlassen und ihnen Glauben zu schenken oder eben nicht. Wenn ein gewählter Volksvertreter seine Versprechen nicht einhält, egal ob er nicht kann oder nicht will, gibt es nur eine einzige legitime Möglichkeit, bei der nächsten Wahl das Kreuzchen woanders zu machen. Und zum vom Westen gesponserten Klitschko wollten die Ukrainer bei der letzten Wahl mehrheitlich nicht. Ismi schreibt auf tagesschau.de: Nun wird sich wohl langsam die Spreu vom Weizen trennen, sofern die Übereinkunft wirklich von allen Beteiligten unterzeichnet wird. Aber ob jene Kräfte, die auf Gewalt setzen, einem Abkommen mit Janukowitsch zustimmen werden, ich bin eher skeptisch. Dazu meint Kayser Soße auf Welt.de: Zweifelslos ist dies ein diplomatischer Erfolg der EU-Delegation. Mich würde aber interessieren, welches Druckmittel sie angewandt haben. Auf Spiegel Online schreibt Kleinbürger: Zumindest zeigen sich die ukrainischen Machthaber im Gegensatz zu einem Assad als lernwillig und versuchen, größeren Schaden für das Land abzuwenden. Wohl auf Anraten Putins, der sicher kein Bedürfnis danach verspürt, ein Failed State direkt vor seiner Haustür zu bekommen. Der ukrainischen Opposition kann es egal sein. Sie sind ihren Zielen ein gutes Stück näher gekommen. Eine ziemlich klare Meinung hat Razi auf Facebook. Janukowitsch ist ein Fall für Den Haag.
Was sonst noch wichtig war?
Insgesamt ist natürlich ein Schock in der Mannschaft zu spüren, das ist klar, das kann man nicht so einfach wegschütteln.
Das war Gerald Hönig, der Bundestrainer der deutschen Biathletin in der ARD. Bei den Olympischen Spielen in Sotschi gibt es in der deutschen Mannschaft einen Dopingfall. Bei der Biathletin Efi Sachenbacher-Steele ist nach Information des ZDF im Dopingtest ein verbotenes Mittel nachgewiesen worden. Und zwar sowohl in der A- als auch in der B-Probe. Der Deutsche Olympische Sportbund hat angekündigt, sich bald zu dem Dopingtest zu äußern. Die Trainer von Efi Sachenbacher-Steele sagten in Sotschi, dass es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel handelt. Das hat aus ihrer Sicht keine leistungsfördernde Wirkung. Die Nachricht war auch für die deutsche Biathlon-Staffel ein Schlag, sagt Franziska Hildebrandt.
Ja, als wir gehört haben, dass sowas existiert, waren wir natürlich erstmal alle geschockt. Und ja, mehr kann ich jetzt auch gar nicht dazu sagen.
Die Biathlon-Damenstaffel hat danach eine Medaille deutlich verpasst. Damit sind die deutschen Biathletinnen zum ersten Mal bei Winterspielen ohne Medaille geblieben. Die Bundestagsabgeordneten bekommen in Zukunft mehr Geld. Das haben die Parlamentarier heute beschlossen mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD. Die Diäten sollen bis Januar 2015 um insgesamt 10% steigen, auf gut 9.000 Euro im Monat. Das sind monatlich 830 Euro mehr als vorher. Damit bekommt ein Abgeordneter so viel wie ein Bundesrichter. Die Linkspartei und die Grünen sind gegen die Erhöhung. Ihnen geht alles viel zu schnell. Petra Sitte ist parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion.
Wir meinen, 830 Euro Erhöhung, also um 10% innerhalb von konkret 7 Monaten. Das ist schon ziemlich drastisch und ich glaube, man findet keine Berufsgruppe, in der eine solche Steigerung verbucht werden kann.
Die Abgeordneten der Linkspartei haben deshalb angekündigt, einen Teil der Erhöhung zu spenden. Die Regierung hat die neue Regelung verteidigt. Sie sagt, der Vorschlag kommt ja nicht von uns, sondern von einer unabhängigen Expertenkommission und die Höhe ist angemessen. Chaos herrscht heute auf dem Frankfurter Flughafen mit endlos langen Schlangen, genervten Fluggästen und Notarzteinsätzen. Seit 2 Uhr heute Morgen streikt das Sicherheitspersonal. Zuerst waren trotzdem noch ein paar Schalter für die Sicherheitskontrollen besetzt. Weil es allerdings dort großes Gedränge gab, hat der Betreiber Fraport auch die letzten Schalter gesperrt und seine Kunden aufgerufen, nicht mehr zum Flughafen zu kommen. Es wurden nur noch Fluggäste abgefertigt, die in Frankfurt umsteigen mussten. Der Warnstreik endet laut Verdi heute um 23 Uhr. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter aller Sicherheitsfirmen einen einheitlichen Stundenlohn von 16 Euro.
Was noch wichtig wird.
Es geht nicht nur um die Altstadt von Homs. Millionen Menschen überall im Land sind in größter Not. Ihr Leben hängt am seidenen Faden. Wir dürfen diese Männer, Frauen und Kinder nicht im Stich lassen. Es ist inakzeptabel, dass alle Konfliktparteien immer wieder und schamlos gegen das internationale Menschenrecht verstoßen. Alle Konfliktparteien werden ihrer Pflicht, Zivilisten zu schützen, nicht gerecht.
Das sagt die UNO-Nothilfe-Koordinatorin Valerie Amos. Der UNO-Sicherheitsrat will morgen in New York über eine neue Syrien-Resolution abstimmen. Die Vorlage kommt von Jordanien, Luxemburg und Australien. Sie fordern, dass die Angriffe auf Zivilisten sofort gestoppt werden müssen und syrische Städte nicht mehr belagert werden. Hilfsorganisationen sollen freien Zugang bekommen. Frankreich, Großbritannien und die USA wollen die Resolution unterstützen. Russland könnte sie mit einem Veto verhindern, hat sich aber noch nicht klar geäußert. In Sydney treffen sich am Wochenende die Finanzminister und Notenbankchefs der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und der EU. Sie wollen unter anderem bei Steuerangelegenheiten für mehr Transparenz untereinander sorgen, damit Konzerne mit illegalen Steuertricks nicht Milliarden einsparen können. Die Industrieländerorganisation OECD hat dazu einen weltweiten Standard zum automatischen Informationsaustausch entwickelt. Darüber beraten die G20-Staaten am Wochenende.
Und sonst in der Welt?
Im Iran gibt es offenbar eine Hinrichtungswelle. Die UNO äußert sich besorgt darüber. Nach ihren Informationen sind seit Anfang des Jahres mindestens 80 Menschen hingerichtet worden. Im letzten Jahr waren es laut UNO-Menschenrechtskommissarin Navy Pillay zwischen 500 und 625 Menschen, darunter viele politische Gefangene und Angehörige ethnischer Minderheiten. Oft werde die Todesstrafe wegen Drogendelikten verhängt. Viele Angeklagte bekämen aber keine fairen und transparenten Verfahren. In China steigen die Arbeitskosten. Damit Unternehmen nicht in billigere Länder abwandern, will die Führung gegensteuern. Dabei setzt sie auf die Ausbildung von Fachkräften. Ab sofort finanziert der Staat pro Jahr Fortbildungen für 10 Millionen Wanderarbeiter. Ein Sprecher des Wirtschafts- und Sozialministeriums sagte, man erwarte, dass die Arbeitskosten in China in den kommenden Jahren erheblich steigen. Mit mehr qualifizierten Arbeitskräften sollen Unternehmen trotzdem im Land bleiben. Außerdem will China nach seinen Worten weg von seinem Ruf als Billigproduzent. Für das Fortbildungsprogramm will der Staat im Jahr umgerechnet mehr als 7 Milliarden Euro bereitstellen. In China gibt es nach aktuellen Statistiken fast 270 Millionen Wanderarbeiter. Sie sind meist ungelernt und ziehen für Jobs vom Land in die Großstädte. Indonesien schwingt sich zum Schützer der Mantarochen auf, nicht ganz ohne Eigennutz. Wissenschaftler haben in einer Studie letztes Jahr vorgerechnet, dass ein lebendiger Manta dem Land bis zu $1 Million einbringen kann, viel mehr als ein toter. Die Regierung war überrascht und hat jetzt angekündigt, dass die komplette Inselgruppe zum Schutzgebiet für die Tiere wird. Fang und Export werden verboten. Mantas werden bis zu 8 Meter lang und gelten als Touristenattraktion, besonders für Schnorchler. Nach Ansicht von Experten könnte Indonesien durch sein neues Schutzgebiet zu einem der führenden Manta-Tourismusorte auf der Welt werden. Der Mantarochen steht auf der roten Liste bedrohter Tierarten. Bis jetzt wurde er in Indonesien für chinesische Medizinprodukte gejagt oder starb als Beifang in der Fischerei.
Wissensnachrichten.
Muskelprotze wie Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger können da einpacken. Gegen diese neue Entdeckung haben nicht mal sie eine Chance. Wissenschaftler von der University of Texas in Dallas haben superstarke künstliche Minimuskeln gebastelt. Und zwar aus einfachen Angelschnüren. Amelie Fröhlich von den Wissensnachrichten weiß mehr über diese Sache. Amelie, wie funktioniert das?
Die Forscher haben Kunststofffasern genommen und die in sich selbst verdreht. Das kann man sich so vorstellen, als wenn man sich einen Faden nimmt und den mit den Fingern immer wieder dreht. Dann kriegt das Ganze ja so eine Art Spiralenform. Und so ähnlich haben die Forscher das mit Kunststofffasern gemacht. Und zwar mit Polyamid. Das sind Kunststoffe, zu denen zum Beispiel auch Nylon gehört. Die sind deswegen gut, weil sie ziemlich fest sind. Und da werden zum Beispiel auch Angelschnüre draus gemacht. Die Wissenschaftler haben erkannt, dass verdrillte Nylonfäden ziemlich gut mechanische Energie speichern und wieder freisetzen können, so wie ein Muskel, der angespannt und wieder entspannt wird. Um das zu erreichen, müssen die Nylonfäden bis zur Knäuelbildung verdreht werden. Durch einen Wärmereiz können sie losgelassen werden. Und jetzt kommen wir nochmal auf Stallone und Schwarzenegger zurück. Wenn die Nylonfäden losgelassen werden, können sie 100 mal schwerere Lasten heben als vergleichbar dicke menschliche Muskelfasern.
Es klingt logisch und relativ simpel und auf diese Idee ist vorher noch niemand gekommen?
Doch schon, und zwar genau dieselben Wissenschaftler, die haben vor 2 Jahren schon was Ähnliches entdeckt, und zwar künstliche Muskeln aus verdrehten Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zu der jetzigen Entdeckung. Nylon ist nämlich sehr viel billiger.
Und was wollen die Wissenschaftler mit diesen künstlichen Muckis anfangen?
Ganz genau ist das noch nicht klar. Die Forscher können sich vorstellen, dass ihre Entdeckung für Roboter verwendet wird, für medizinische Geräte oder zum Beispiel auch für Bein- oder Armprothesen.
Jetzt kommen wir von Supermuckis zu anderen gewaltigen Kräften, nämlich Naturgewalten, um genau zu sein. Ein internationales Forscherteam hat neue Erkenntnisse zum Klimawandel und der Gletscherschmelze, die damit verbunden ist. Was haben die Wissenschaftler daraus gefunden?
Die sagen, selbst wenn die Erderwärmung heute stoppen würde, würde das Abschmelzen vieler Gletscher erst noch mal ziemlich lange weitergehen.
Und wie kommen die da drauf?
Die Wissenschaftler haben einen der größten Gletscher der Welt untersucht in der Antarktis, den Pine Island Gletscher. Von dem bricht so viel Eis ab, dass er mehr Wasser ins Meer bringt als ein Fluss wieder rein. Die Forscher haben herausgefunden, dass der Gletscher schon mal kräftig abgeschmolzen ist, und zwar vor etwa 8000 Jahren. Damals soll es so gewesen sein, die Erde hat sich erwärmt, eine Art Eisbarriere am Anfang des Gletschers brach ab und dadurch wanderte das Eis langsam weiter in Richtung Meer. Und das jahrhundertelang. Einmal angefangen, lässt sich den Forschern zufolge eine solche Entwicklung nur noch schwer aufhalten, auch wenn sich die Erde nicht weiter erwärmt. Genau das, sagen die Forscher, dürfte jetzt beim Pine Island Gletscher wieder passieren.
Und zum Abschluss, Amelie, sprechen wir über Hunde.
So sieht's aus. Ungarische Forscher haben herausgefunden, dass Menschen und Hunde Geräusche und Sprache ähnlich verarbeiten. Bei beiden gibt es dafür eine bestimmte Region im Gehirn, die fast an derselben Stelle der Hörrinde liegt. Die Wissenschaftler sagen, wie Menschen nehmen auch Hunde den emotionalen Gehalt wahr, der über die Stimme transportiert wird.
Und was schließen die Forscher daraus?
Sie glauben, dass sich die Stimmerkennungsbereiche im Gehirn früher entwickelt haben als gedacht. Der letzte gemeinsame Säugetiervorfahre von Hund und Mensch lebte vor mindestens 100 Millionen Jahren.
So viel von den Wissensnachrichten. Dankeschön, Amelie.
Wetter.
Zum Start ins Wochenende lässt der Regen nach. Im Süden und in der Mitte von Deutschland kann es heute Nacht auch glatt werden. Morgen dann nur noch im Norden und Westen Regen, ganz im Süden Schnee. Bis 4 Grad sind es in der Eifel, 11 in der Lausitz. Und der Sonntag wird dann überall freundlich.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.